Spürt ihr die Gegenwart Gottes? Okay, zwei spüren sie. Ich bin die dritte. Vier. Er ist hier. Also es ist genau wie Bernd, was du das gesagt hast. Es ist schon in der Lobpreiszeit einiges passiert. Also ich empfinde das ganz, ganz stark. Danke. Heute ist Heilungsgottesdienst, aber wisst ihr, jeder Sonntag ist ein Heilungsgottesdienst. Wenn du kommst und krank bist, nächste Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen, in fünf Wochen, du kannst immer Gebet dir abholen, du musst nur was sagen. Es sind immer Leute da, selbst wenn der Bernd und ich nicht können, weil wir irgendein Gespräch oder irgendwas haben. Es sind ganz viele Menschen da, die geschult sind und die auch von der Gemeinde autorisiert sind, für dich zu beten. Nicht jeder ist das. Wir sind nicht verantwortlich dafür, wenn irgendjemand für dich betet, aber wir können dir jemanden schicken und zuteilen, der weiß, was das Wort sagt, der weiß, wie man für Heilung betet und der Glauben dafür hat. So, deswegen seid ermutigt, auch an anderen Sonntagen, wenn du eine Nachbarin hast, die Krebs hat, die muss nicht warten bis zum 23. Juni. Die kannst du auch irgendwann mitbringen oder du selber. Genau, macht euch ruhig davon einen Screenshot, weil was wir nicht geschafft haben, der Dennis hat viel Arbeit und ist jetzt berechtigterweise in Urlaub. Wir haben nicht alle Flyer geschafft, die wir gerne erstellt hätten. Ein Flyer wäre für Heilung gewesen, Heilungsevents dieses Jahr. Deswegen habe ich das als die erste Folie einfach mal hier drauf gemacht. Da seht ihr die drei weiteren Heilungsgottesdienste, die wir übers Jahr verteilt haben. Und ihr seht den 11. Mai, da habe ich am Dienstag ein Vortreffen mit ein paar netten Menschen. Das wird so eine Art Healing Room Experiment sein. Jesus hat Sprechstunde im CCLM am 11. Mai von 10 bis 15 Uhr. Da können Leute kommen, da kannst du als Gemeindemitglied kommen oder als Gast. Da kannst du Freunde mitbringen, Menschen, die vielleicht sagen, zum Gottesdienst will ich nicht mit oder kann ich nicht mit. Dann kannst du hier auch Gebet und Dienst in dieser Weise für dich oder für jemanden, den du kennst, mitnehmen. Genau. Heute haben wir es ein bisschen anders. Ich werde predigen und ich werde mich vom Geist leiten lassen, eventuell zwischendrin für Leute zu beten. Dann wird der Gottesdienst offiziell abgeschlossen und danach haben wir ganz viel Zeit mitgebracht und ganz tolle Menschen, die geschult sind als Ministry-Team, hier für euch zu beten. Mehrere Teams. Jeanette wird die Gruppe anleiten, wird auch da durchführen, wird dir helfen, wenn du da bleibst zum Beten. Und dann gibt es kein zeitliches Limit. Wenn du hier bist, um persönliches Gebet noch mitzunehmen, dann sei eingeladen, das im Anschluss zu nutzen. Okay, alle Fotos gemacht? Dann steigen wir ein in die Predigt. Okay, da ist noch jemand. Gucken, ob ich noch Handys sehe. Okay, wenn nicht, guckst du auf YouTube an. Heute Mittag und dann kannst du es noch dir einen Screenshot machen. Begegne deinem Heiler gesund durch die Liebe Gottes. Das ist unser Thema heute Morgen und das ist das, was ich erwarte. Und meine Predigt hat, ihr ahnt es schon, drei Punkte, drei Gedanken. Und der erste lautet Anfang und Ende, Happy Start und Happy End. Wir sind ja jetzt in die USA geflogen, um am Winterbibelseminar teilzunehmen. Dann haben wir viel Zeit im Flugzeug. 11 Stunden der erste Flug, 6 Stunden Wartezeit, 2 Stunden der zweite Flug. Das ist total toll. Und man wächst in der Geduld. Und dann hast du Filme. Und kennt ihr das? Seid ihr schon mal geflogen? Dann habt ihr so einen Bildschirm und dann kannst du dir die Kategorie aussuchen. Und rate, welche Kategorie ich vermeide. Drama. Ich mag Komödie, manchmal auch Action oder wenn der Bernd sagt, den solltest du dir angucken oder wir gucken gleichzeitig den gleichen Film, sowas mache ich manchmal mit. Aber ich glaube, ich habe 5 Komödien geguckt auf dem ersten Hinflug. Ich habe wirklich, die Knie haben mir wehgetan, ich wollte aus diesem Stuhl raus, aber ich hab mich dann einfach so, heute bin ich sehr transparent, buchstäblich, ihr werdet später noch mehr merken. egal, welche Aufgabe du im Reich Gottes hast, auch wenn du so einen schicken Titel hast wie Pastor, Evangelist oder sonst was, du bist ein ganz normaler Mensch und du erlebst die ganz normalen Sachen und du hast auch deine Herausforderungen. Und ich mag Filme mit Happy End. Und ich glaube, das habe ich mit Gott gemeinsam, weil im Paradies gab es wie viele Krankheiten, wer weiß das? wie viele? Alexander lacht völlig unverschämt. Okay, vielleicht finde ich ja hier eine Antwort. Wie viele Krankheiten gab es im Paradies?
Keine.
Seid ihr sicher?
Ja.
Ihr habt recht. Gut, dann kann ich mir auch die Bibelstelle sparen. Ich habe sie ehrlich gesagt auch gelöscht. Wie viele Krankheiten und wie viele Schmerzen wird es denn in der Ewigkeit im Himmel geben?
Keine.
Ich frage mal hier, wie viele Krankheiten wird es in der Ewigkeit geben?
Keine.
Also die sind nicht ganz so überzeugt wie ihr. Dafür bin ich ja heute da. Deswegen gucken wir nochmal in die Bibel rein. Am Anfang war alles gut, bis Eva auf die Schlange gehört hat. Ich habe die mitgebracht. Das Vieh hat mir schon ein paar Mal zur Illustration gedient. Die Schlange war das klügste von allen Tieren. Sie hat die Frau gefragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Und die Frau sagte, natürlich dürfen wir sie essen. Ich weiß nicht, wie man dieses Stilmittel nennt, der Übertreibung. Das ging ja nur um einen Baum. Und der Teufel versucht, Gottes Charakter und Gottes Güte zu diskreditieren. Er versucht, den Menschen von Gott zu trennen, indem er Zweifel sät. Mit dieser komischen Frage sollte Gott gesagt haben. Und Eva erklärt ihm dann, was Gott wirklich gesagt hat. Sie sagt, das war gar nicht so. Und dann kommt die Schlange und sagt, nein, nein. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott will euch nur etwas vorenthalten. Der liebt euch nicht wirklich. Und er hat auch nicht gemeint, was er sagt. Sondern wenn ihr davon esst, werdet ihr so schlau sein wie Gott. Und das ist die gute Nachricht-Übersetzung, die ich mir hier rausgesucht habe aus 1. Mose 3. Zitat, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Oh. Kommt dir das bekannt vor? Magst du auch gern die Kontrolle haben? Wer hat die Fernbedienung zu Hause? Wer entscheidet, wo der Urlaub hingeht? Wer sitzt auf dem Beifahrersitz und wer sitzt hinterm Steuer? Wer entscheidet, wie das Geld aus? Also man hat schon gerne seine Sachen. Ne? Also es geht. Okay, ihr seht alle so aus, als seid ihr total völlig frei. Ich lebe gerne in Abhängigkeit. Ich lasse gerne fremde Menschen und auch meinen Partner oder wen auch immer, die anderen in der Familie entscheiden. Ich passe mich immer an. Nein, danke für diese Ehrlichkeit. So, und die Eva, also nicht unsere Eva, die ist hier unten, da können wir jetzt nichts aufs Auge drücken, die teacht gerade die Jugendlichen. Die hat etwas erlebt, was die Bibel uns im Neuen Testament, in 1. Johannes 2, 16, habe ich jetzt nicht als Folie mitgebracht, sagt, da warnt uns Johannes, der Apostel der Liebe, davor, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Warte mal, doch, habe ich die Reihenfolge vertan? Ich habe die Reihenfolge vertan, da ist es doch. Wenn einer die Welt liebt, ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt habe ich drei Begriffe rot markiert. Das Begehren des Fleisches, das Begehren der Augen und das Prahlen mit dem Besitz. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihren Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Unsere Eva, die erste Frau, die hatte Bock auf das unbekannte Essen. Die hatte Lust am neuen Geschmack. Und ihre Augen, also das ist dieses Begehren des Fleisches, das sind die Dinge, die der Körper will. Hast du schon mal gefastet? Hast du mitgemacht in unserer Gebets- und Fastenzeit? Hast auf was verzichtet? Hast du auf Essen verzichtet oder auf Süßigkeiten oder auf dein Smartphone? Da hat das Fleisch, das hat eine Stimme. Hast du das gemerkt? Das dachte ich, ich will aber. Ich habe Hunger. Und das Begehren der Augen, das ist das, was man einfach besitzen will, was man haben will, was einen interessiert, was irgendwelche Begierden in uns wachrüttelt. Und dann das Materielle, das Prahlen mit dem Besitz, beziehungsweise eigentlich weniger das Materielle als das, ich bin der, oder wenn ich was habe, bin ich wer. Mein Auto, mein Haus, mein Boot, ihr kennt das, ne? Es gibt irgend so eine olle Werbung. So, das bin ich, was ich anziehe, Markenklamotten, was auch immer. Menschen ziehen Identität häufig aus dem, was sie besitzen. Und alle diese drei Faktoren spielen in dieser Versuchung, die Eva erlebt hat, eine Rolle. Und es ist, jetzt gehen wir nochmal zurück, es ist dein ganzes Leben lang so, wir haben gerade eine junge Frau gesegnet, die ist noch wahrscheinlich ab und zu im Kinderwagen unterwegs. Die Uhr heißt, das ist ein Zeitstrahl. Heute ist der 3.3.24, das heißt, seit deiner Geburt bis heute begleiten dich zwei Stimmen. Die da und die da. So parallel. Und wir werden die auch nicht los, solange wir auf Erden sind. Wenn du die Evangelien, wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass sogar Judas, er sitzt neben Jesus, feiert mit ihm das Abendmahl. Und dann liest du, dass der Teufel ihm das ins Herz gegeben hat und diese Präsenz von dem Geist, der Judas angestiftet hat, der ihn dann raustreibt, um Jesus zu verraten, die ist mitten neben Gott vorhanden. Jesus wurde in die Wüste geführt und er wurde versucht. Also das schließt die Präsenz des Feindes und seiner Anhänger nicht aus. Aber du entscheidest, welche Stimme du hörst. Und das Wichtigste ist, du musst lernen, wie der da unten schwätzt und was Gott sagt. Und die Stimme Gottes lernst du wie kennen? Vor allen Dingen durch das Wort. Wenn du ein biblischer Analphabet bist, dann bist du fette Beute. Wenn du aber ins Wort gehst, wenn du ein mündiger Christ bist, wenn du das Wort studierst, wenn du Gott suchst, dann bist du nicht mehr so leicht zu fangen. Und dann erkennst du auch das Reden des Heiligen Geistes leichter, weil das kommt auf der gleichen Frequenz. Wenn ich mit meinem Vater früher Auto gefahren bin, musste ich nicht wissen, welcher Sender das ist im Radio. Ein bestimmter Stil Musik wusste ich, HR4. War nie und ist auch nie geworden meine Lieblingsmusik. So. Du weißt mit der Zeit, wie Gottes Stimme klingt. Sie bringt dir Hoffnung. Selbst wenn er dich korrigiert, ist er liebevoll und sagt, Schätzchen, das können wir besser machen. Leg das ab oder tu Buße darüber. Er verdammt dich nicht, er überführt dich. Der da unten, der sagt, du bist ein Stück Dreck. Was hast du denn da wieder gemacht? Gott würde dich mit dem Arsch nicht mehr, also entschuldige meine drastische Ausdrucksweise. Sie hilft nur, damit auch die, die noch müde sind, verstehen, wie das klingt. Aber es kann auch sehr, sehr subtil klingen. Der Teufel hat Jesus auch mit einer Bibelstelle versucht. Es gibt Christen, die kommen zu dir mit einer Bibelstelle. Sie denken, sie meinen es gut, aber sie haben sie völlig aus dem Zusammenhang gerissen und hauen dir was um die Ohren und verkaufen dir eine Lüge. So, alleine unterwegs sein ist dumm. Ohne die Bibel unterwegs sein ist doppelt dumm. Und es ist super schlau, dass du heute Morgen gekommen bist. Du kannst eine ganze Menge lernen und deinen Sinn schärfen und dein Unterscheidungsvermögen. Okay, um den ersten Punkt abzuschließen, lese ich aus dem letzten Buch der Bibel. Eben haben wir das erste Buch der Bibel angeschaut. Muss ich gerade mal gucken. Ja, genau. In Jesaja finden wir einen Hinweis, aber lesen tue ich uns die Stelle aus der Offenbarung. Wie wird es sein, wenn in der Ewigkeit, am Ende der Zeit, ein Vorgeschmack gibt es während dem 1000-jährigen Reich, wenn der Messias regiert, der Teufel für 1000 Jahre gebunden wird? Wenn du darüber mehr wissen willst, hör dir meine coole Predigtreihe über den letzten Zeugen an. Da habe ich die Offenbarung ein bisschen auseinandergenommen. Die Schrift sagt in Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Jetzt hör gut zu. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Im Himmel gibt es keine Krankenhäuser. Es gibt auch keine Hospize. Es gibt keine Schmerztabletten. nichts, womit du dich betäuben musst. Weil Krankheit, Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit, Tod, all das, was durch die Sünde in die Welt kam, nicht mehr existieren wird. Gottes vollkommener Wille geschieht. Es gab einen Happy Start. Das waren die ersten beiden Kapitel in der Bibel, beschreiben sie uns im Paradies. Gott und Mensch in Einheit unterwegs, im Garten, In der Kühle des Tages, sagt uns die Schrift, haben sie miteinander geredet, die drei. Und am Ende der Zeit wird es auch so sein. Es wird keine Lampen, keine Sonne, keinen Mond mehr geben, weil Gott unser Licht alles durchstrahlen wird. Das ist eine fantastische Vorstellung, oder? Da kriegt man Sehnsucht danach, nach Hause zu gehen. Aber da sind wir noch nicht, weil es gibt viele Menschen, die Jesus noch nicht gefunden haben. Und du und ich, wir zwei, sind dafür da, ihnen zu sagen, wie sie gerettet werden können und wie sie die Ewigkeit bei Gott verbringen und nicht an dem anderen Ort, den es nun leider auch gibt. Okay, seid ihr bereit für Punkt 2? Super. Disqualifiziert und doch geheilt. Der Tausch am Kreuz von Golgatha. Das ist jetzt ein völlig ungewöhnliches Bild. Fußball ist überhaupt nicht mein vertrautes Gebiet. Aber bei Pixabay kam so bei dem Wort, weiß nicht, Versagen, Niederlage, kam der Typ und dann dachte ich, jupp, passt. So haben wir uns alle schon mal gefühlt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also ich weiß, wir haben in der Schule mal Fußball in der Halle gespielt und dann war ich so freundlich und habe mich gebückt und habe den Ball mit der Hand aufgehoben. Und ich war sowieso immer die Letzte, die man gewählt hat, wenn die Teams gewählt wurden. Und danach habe ich diesen Status zementiert. So, ihr müsst mich nicht trösten. Ich habe das irgendwann auch mal vor Jahren in einem Gottesdienst erzählt. Und danach sagte ein Mann beim Verabschieden zu mir, ach Iris, so, du bist doch ganz toll, du kannst doch andere Sachen. Das weiß ich schon, ist alles gut. Also ich bin versöhnt mit diesem Erlebnis. Aber wir haben das alle, oder? Wir hauen alle mal in den Sack, wir machen alle mal Mist. Und trotzdem ist Gott gut zu uns. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir lernen müssen als Christen und die wir immer wieder raffen müssen, gerade wenn wir Gott, wenn wir lange mit Gott leben. Wir kommen immer wieder mal in die Versuchung, mit unseren Werken, mit unserem Gutsein uns zu erkaufen, was wir so gerne möchten, auch Heilung. Und das Geheimnis ist, Heilung ist wie Erlösung. Du kannst sie dir nicht erkaufen. Sie ist ein Gnadengeschenk und der dafür bezahlt hat, ist Jesus Christus. Amen. Es war so kurz, ich habe kurz die Räder in den Köpfen rotieren hören. Ja, du kannst dir deine Gesundheit versauen, du kannst auf Erden dumme Dinge machen. Das ist aber eine andere Geschichte. Gott heilt Menschen, auch die, die es gar nicht verdient haben, die sich nicht qualifiziert haben. Nicht mal Leute, die gläubig sind. Lies die Evangelien. Und eine Frau, die ganz unverschämt war, deren Geschichte möchte ich mit euch ausführlich lesen. Und dazu müsstest du deine Bibel aufschlagen, weil das habe ich tatsächlich auch nicht als Folie. Es war mir zu viel Text. Wir lesen gemeinsam aus Markus Kapitel 7, Abvers 24. Markus Evangelium, 7. Kapitel, 24 folgende. Da lesen wir eine Geschichte, wo jemand definitiv disqualifiziert war und doch von Gott beschenkt worden ist und die Bitte erhört wurde. Die Bibel sagt hier, und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Vielleicht machen wir eine kurze Pause an der Stelle. Jesus wurde gesandt zu seinem Volk. Das waren die Ersten, die konfrontiert wurden und die auch die Zeichen und Wunder erleben sollten. Und diese Frau, die Menschen, die in Syrophönizien wohnten, waren Abkömmlinge der Kanaaniter. Jetzt habe ich da super viel drüber gelesen und ich könnte euch jetzt eine Viertelstunde was dazu erzählen, aber dann ist der Gottesdienst so schnell rum. Das kannst du nachlesen oder kannst du mich auch fragen. Das heißt, sie war definitiv disqualifiziert für den Dienst, zu dem Jesus vom Vater beauftragt wurde. Diese Feinde Israels, die sie waren bekannt für ihren Götzendienst und ihre moralische Perversion. Also die hatte nichts zu bieten, versteht ihr? Die Frau kam aus einer Kultur, aus einer Religion, aus einem Kontext heraus, wo man Gott nicht gefallen hat. sondern genau das Gegenteil. Das, was Gott eklig findet, die Bibel sagt, er findet, das ist ein Greuel. Da hat die Frau gelebt. Aber sie hat irgendwie von Jesus gehört. Sie muss Geschichten mitbekommen haben. Sie hat gehört, da gibt es einen, da sind Leute gesund geworden. Er hat Lahme gehend gemacht. Wir haben das vorhin wunderschön gesungen in dem Lied, Blinde sehend. Er hat Wunder getan. Und sie hat einfach ihr Kind furchtbar geliebt. Jetzt wissen wir nicht die Details, wir wissen nicht, wie alt die Tochter ist, aber die Formulierung unreiner Geist, die finden wir auch, den gleichen Wortlaut, bei den Besessenen von Gerasa. Und die schlauen Leute, die Bibelkenner und die Kenner der griechischen Sprache sagen, das war ein Geist, der aufgrund sexueller Unreinheit ins Leben gekommen ist. Vielleicht war sie, weiß ich nicht, irgendeine Kultprostituierte in dieser Religion. Vielleicht hat sie Missbrauch erlebt, vielleicht, wir wissen nicht wie, vielleicht hat sie in Sünde gelebt, vielleicht hat sie viele Männer gehabt, keine Ahnung. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Geist war, der aufgrund sexueller Sünde Zugang gefunden hat. Und das Krasse im Alten Testament war ja kleiner Rabbit Trail, sagen die Engländer, wie sagt man das denn auf Deutsch? Kleiner Umweg, kleiner Seitenbemerkung. Im Alten Testament gab es noch nicht die Kraft des Namens Jesus und du konntest keine Dämonen austreiben. Was hat man stattdessen gemacht? Man hat die Dämonisierten umgebracht. Menschen wie Vieh. Sexualität mit Vieh. Es gab ja alles. Es gibt nichts Neues. Wir sind nicht die schlimmste Zeit. Wir nehmen es nur auf Video auf. Es hat alles schon immer gegeben. Es ist einfach so. Studier die Römer, die Griechen. So, also da will ich jetzt nicht zu drastische Sachen nennen, das könnt ihr euch denken. So, von daher war Jesus jetzt da. Und das Coole ist, Freiheit von dämonischer Belastung oder sogar Besessenheit, vielleicht war sie besessen, diese junge Frau, wenn sie nicht an Jesus geglaubt hat, wenn dein Geist von neuem geboren ist, kannst du nicht besessen sein, weil dein Geist ist vom Heiligen Geist erfüllt. Aber du kannst dämonische Belastung und Bedrückung erleben. Wenn du dem Teufel die Türchen aufmachst, Römer 6 sagt, das, was wir tun, dessen Knecht sind wir geworden. Wenn wir die Sünde tun, sind wir der Sünde Knecht. Und das ist wie Blut im Meer, dann kommt der Hai. Wenn die Sünde da ist, dann stellt der Feind die Ohren auf und sagt, mal gucken, ob wir da nicht was ausrichten können. Und je nachdem, wenn du es zur Gewohnheit werden lässt oder wenn du bestimmte Grenzen überschreitest, dann wirst du Gesellschaft bekommen. Und diese Frau hat dieses Kind, wir wissen nicht, was hat die? Hat die Anfälle gehabt? War die psychisch total gestört? War die schizophren? Das ist ja etwas, was Menschen, die zum Beispiel Prostituierte, was psychische Krankheiten häufig nach sich zieht, dieses unfassbar viele Sexualpartner gehabt haben. Deswegen machen wir auf dem Bebo bestimmte Schritte. Deswegen hol dir Befreiungsdienst, räum deine sexuelle Vergangenheit mit Gott auf, wenn du da was hast, wenn du Christ geworden bist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du schleppst den geistlichen Ballast von jedem Menschen mit dir rum, mit dem du sexuell intim gewesen bist. Coole Message, ne? Ja. Eieieiei. Ja, aber das ist kein Grund zu verzweifeln, sondern es ist ein Grund aufzuräumen. Und das ist fantastisch. Okay, Jesus sagt der Frau hier also, nö, ich kümmere mich nicht um dein Anliegen. Das ist seine erste Antwort. Ein bisschen umständlich ausgedrückt mit einer Metapher. Die Kinder sollen satt werden und du bist ein Hund. Das sagt er eigentlich zur Frau. Wir wissen, dass das Wort, was im Griechischen hier für Hund steht, das sagen auch die schlauen Leute, die den Grundtext kennen, ein freundliches Wort für Hund ist. Also nicht Straßenköter, sondern wie so ein, habt ihr euren Hund mit? Ja, wie heißt die nochmal? Die Laila. Also so ein liebevolles Hündchen, so ein Haustierhund. Das ist der Begriff, den Jesus hier verwendet. Aber er sagt ganz klar, du hast von mir nichts zu erwarten. Was macht die Frau? Zieht beleidigt ab. Sagt dieser Jesus ist ein Mistkerl, der hilft mir nicht. Das war's dann wohl. Meine letzte Hoffnung ist gestorben. Hallo?
Nein!
Danke. Vielen Dank für den Widerspruch. Nein! Bibelkenner wissen mehr. Das Daniel Kalle auch gesungen? Ist ja auch egal. Jesus sprach zu ihr, nö, ich kümmere mich nicht um dein Kind. Ich habe hier einen anderen Job. Die anderen kommen vor dir dran. Geht mich nichts an.
Nein.
It's not my business. So, die Frau, also da war jetzt ja richtig. Weil Jesus, also ja, aber danke. Ja, die Frau sagt, ja, Herr,
Die sagt nicht zu ihm, was bist du denn für ein Flegel und du hilfst mir überhaupt nicht weiter, allen anderen hilfst du. Sie kommt nicht aus der Opfermentalität heraus. Sie sagt nicht, der Rest der Welt ist schuld und der ist auch noch schlimm und nicht mal Gott interessiert sich für mich. Sie sagt ja, Herr. Sie akzeptiert die Message erstmal, aber sie sagt, ich gebe trotzdem nicht auf. Es geht hier um mein Kind. Gibt's Mütter im Saal?
Ja.
Hallo? Ha. Ja, mein lieber Alter, komm nicht gegen mein Kind, du dann. Lernst du mich kennen? Amen?
Ja.
Danke, ihr Mamas. Und sie sagt, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Warst du schon mal bei uns zu Hause, du, wenn bei uns Krümel fallen, die hebt keiner auf. Wir machen die Tür auf und sagen, essen. Es gibt nichts vom Tisch, aber wenn da unten sich was gesammelt hat, dann ist es schnell Geschichte. So, und wie cool ist das denn? Die Frau ist clever. Die hat sich was in den Kopf gesetzt. Sie hat gesagt, der kann mir helfen, der ist von Gott gesandt. Und ich glaube, der kann meiner Tochter helfen, frei zu werden von dem ganzen Mist und Dreck. Und sie hat sich entschieden, den Mann nicht in Ruhe zu lassen, bis sie bekommen hat, wofür sie da angetreten ist. Und sie nimmt seine Metapher auf, sein Bild, seinen Vergleich und sagt, ja, ich bin ein Hund, ist alles okay, aber dann gib mir die Krümel. Und er sprach zu ihr, Titus, jetzt kannst du wieder, das kannst du vergessen.
Nein.
Danke. Oh, habt ihr diese Stimme gehört, wie schön tief und brummig. Ich kümmere mich nicht um dein Kind, ist mir doch egal.
Nein.
Okay, wir haben es verstanden. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in das Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Das ist eine starke Geschichte. Eine starke Geschichte von einem Menschen, der sich nicht hat beeindrucken lassen von Opposition, von Enttäuschung, von Ablehnung, von Herausforderung. Und sie hat den Durchbruch erlebt und Jesus hat ihr Kind freigemacht. Wir lernen eine Menge, da könnten wir uns jetzt auch noch bei aufhalten, aber das würde auch zu viel Zeit verbrauchen. Man kann Dämonen aus der Ferne austreiben, so eine der Lektionen. Fand ich auch spannend. Unsere Welt ist voller Leid. Und Jesus ist gekommen und wir beobachten ihn, während er so durch die Evangelien wandert, wie er Menschen heilt. Auch im Neuen Testament haben wir natürlich ganz viele Bibelstellen, die das sagen. Und in Matthäus 8 zum Beispiel haben wir diese Story, da heilt er die Schwiegermutter von Petrus. Die liegt da krank im Fieber und einer der Evangelisten sagt, er sprach zum Fieber. Jesus hat zu dem Fieber gesprochen. Also ich würde sagen, Fieber, hau ab in Jesu Namen. Wir können zu Krankheiten sprechen. Und die Schrift sagt dann als Abschluss der Geschichte, damit ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Lass uns das doch mal zusammen sagen. Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Nochmal. Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Amen. Ja. Jemand muss die Konsequenzen der Sünde tragen und jemand muss die Krankheit tragen. Aber nicht zwei. Nicht Jesus und du. So, wenn er bezahlt hat und wenn er meine Krankheit getragen hat, dann kann ich dem da unten mit der neongrünen Haut und der doppelspitzigen Zunge, gespaltenen Zunge, danke, doch sagen, nee. Wenn du in der Bibel die Heilungsbibelstellen raussuchst, weil du krank bist zum Beispiel, und dann sitzt du da und dann liest du das, ist es dir dann auch schon so gegangen und dann kommt so dieses, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, die anderen waren immer gesund. Letzten Heilungsgottesdienst, da waren die Schmerzen weg, da war die, konnte wieder laufen. Und bei mir, was? Es ist immer das gleiche Spiel. Versteht ihr? Ich möchte so gerne, dass ihr das durchschaut und dass die Gedanken, die da so angeflogen kommen, häufig gar nicht eure eigenen Gedanken sind, sondern der Feind versucht, dir das Versprechen Gottes auszureden, indem er versucht, dich zu überzeugen, dass das Wort Gottes gar nicht so ernst zu nehmen ist. Weil dein Körper hat eine Stimme, der redet, und das Wort Gottes hat eine Stimme und der Feind hat eine Stimme. Und je nachdem, wem du zustimmst, davon wird das Ergebnis festgelegt. Das ist so. Eigentlich nicht, aber weil du so frech bist wie die Frau da, hörst du mir an. Ja, bitte. Ja, gib mir ein bisschen Vorlauf. Ich erzähle dir gleich ein Stück weit von meiner Geschichte, die ich kürzlich erlebt habe. Und wenn du es dann noch nicht verstanden bist, komm nachher zu mir in die Kaffeebar. Ich habe nämlich nachher Kaffeedienst und ich würde super gerne mit dir reden und wissen, das ist alles gut. Du bist eine super Frau. Du stellst die Fragen, ja. Und ich finde es cool, dass du es wissen willst. Finde ich richtig gut. Bitte, bitte. Lass dich nicht davon irritieren. Und bleib an mir dran kleben, bitte. Ich muss halt nur nachher die Kaffeemaschine an, mit dem Jürgen. Ne? So. Ich gebe dir einen Cappuccino aus. Also, du kannst dann zwei trinken. Der Jules gibt uns einen aus. Und, genau. Kaltgetränke. Okay, dann gebe ich dir den Cappuccino aus. Ein Cappuccino, ein Kaltgetränk. Okay. Was ist der Glaube? Der Glaube ist ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Was ist denn die Angst? Angst ist negativer Glaube. Angst ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Der Glaube bezieht sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft und die Angst bezieht sich auch auf die Zukunft. Zukunftsangst, Todesangst. Und so weiter. Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und ich möchte, dass ihr ein Bild behaltet, wenn ihr alles vergesst, denkt an die beiden Stimmen. Die Bibel sagt mir, Gott liebt mich. Die Bibel sagt mir, Gott meint es gut mit mir. Er will, die Manuela hat uns Zeugnis gegeben, dass es mir materiell gut geht, dass ich klarkomme, dass ich Überfluss habe. Und Gott will, dass ich gesund bin. Hast du als Kind jemals was gebaut und es dann mit dem Fuß wieder zertrampelt? Wenn, dann hast du wahrscheinlich hoffentlich eine Therapie gemacht seitdem. Aber normal ist das nicht. Also Gott hat dich geschaffen und er macht nicht kaputt, was er geschaffen hat. Das macht der den Menschen und der Gott hasst, der Feind. So halte diese Stimme in Ehren und gib ihm viel, viel Raum. Und ich möchte euch ein Stück weit erzählen, wie es mir ging mit den Bibelstellen und mit den Zweifeln. Also das bin ich nicht, aber ich dachte, es passt irgendwie das Bild. Ich wollte euch kurz erzählen, wie meine aktuelle Heilungsreise sich gestaltet hat. Vor 6 bis 7 Jahren fing mein linkes Auge an, sich merkwürdig zu verhalten. Das war empfindlich, hat häufig getränt, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin halt immer mit einem Tempo unterwegs gewesen, seit vielen Jahren. War auch oft nur der Fall, wenn ich draußen unterwegs war, wenn so ein bisschen Wind oder kalte Luft war. Aber das nahm immer mehr zu. Im Oktober 2021 gucke ich in den Spiegel und denke, Mist, irgendwas in deinem Gesicht sieht merkwürdig aus. Und zwar asymmetrisch, wie es vorher nicht der Fall war. Das habe ich dann trotzdem schön weggeschoben. Habe auch immer wieder mal für mein Auge gebetet und für meine Heilung gedankt. Dann habe ich meine Mama zum Arzt gefahren und in die Augenklinik gefahren. Das war in der Corona-Zeit. Das heißt, ich hatte, hier war mein Pony, hier war meine Maske. Ne, die mussten wir damals tragen in den Krankenhäusern. Meine Augen waren frei. Und das Merkwürdige war, dass der Augenarzt sich mehr für mich interessiert hat als für meine Mutter. Jetzt nicht aus anderen Gründen, sondern der hat zu mir gesagt, ja und bei Ihnen, ist da alles richtig eingestellt? Schilddrüse und so? Und ich habe nur ja gesagt und habe hinterher gedacht, Mist, jetzt habe ich eigentlich gelogen, weil ich war so überrumpelt von dieser Frage. Ich wollte nur, dass der mich in Ruhe lässt. Und habe gesagt, bei mir ist alles richtig eingestellt, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Und die Mama, die hat das, glaube ich, gar nicht so registriert. Das war ja auch eine aufregende Sache für sie und hin und her. Und als ich zu Hause war, habe ich zum Bernd gesagt, du, der Arzt hat mich angeguckt, der hat mich gecheckt und diagnostiziert, ohne dass ich es wollte. Ich glaube, ich gehe mal zum Arzt. Dann bin ich zum Arzt und das hat dann zu einer kleinen Odyssee geführt, die so 2 Jahre lang gedauert hat. Fachärzte, Augenärzte, Augenkliniken in Frankfurt, in Mainz, ein Irrtum der Limburger Radiologie, die haben mal kurz links und rechts durcheinander verworfen. Dann hatte ich eine falsche Diagnose, eine Ärztin, die mir sagte, das ist völlig falsch, was die Ärztin ihnen gesagt hat, das haben sie nicht.
Und dann habe ich ein Jahr lang mal pausiert mit Arztbesuch und habe gehört, ich proklamiere, ich werde geheilt. Aber es ist nicht besser geworden, sondern ich habe immer mehr Probleme bekommen auf dem linken Auge. Es hat sich immer mehr, es ist aus der Höhle nach vorne getreten. Mein Sehen wurde schlechter auf der linken Seite. Und dann, letzten Herbst, hatte der Bernd den Impuls, nochmal eine andere Ärztin aufzusuchen, die gläubig ist. Und dann dachte ich, okay, ich gehe mit. Die hat mich untersucht. Und nachdem bestimmte andere Erkrankungen, also meine Schilddrüse ist top, ausgeschlossen wurden, wusste ich jetzt durch ein MRT und verschiedene Sachen, dass ich einen gutartigen Tumor, also eigentlich einen doppelten Tumor hinter dem linken Auge hatte. Und natürlich, der Schädel gibt nicht nach, das weicheste Teil im Kopf gibt dann nach, das ist das Auge. Und das wurde von dieser Wucherung nach außen gedrückt. Und die Ärztin sagte zu mir, wir sind per Du, weil wir Geschwister sind uns schon eine Weile kennen. Sie sagte, Iris, ganz ehrlich, wenn ich du wäre, ich würde mich operieren lassen. Und wenn, dann geh nach Mainz. Und ich dachte, wir haben gebetet, wir hatten Frieden darüber. Und so ist es vielleicht bei dir auch. Medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist keine Schande. Aber Gott in alles mit einzubeziehen, das ist das Wichtige. Zu fragen, soll ich gehen? Soll ich das Medikament nehmen? Kann ich das Medikament absetzen? Das machst du mit dem Herrn aus. Das sage ich dir nicht, das sagt ja sonst keiner. Das ist was sehr Persönliches. Gott hat zu mir ganz klar geredet und zu meinem Mann. Und wir haben uns entschieden, wir machen das. Und sie sagte danach, das können die heute durch die Nase machen, da müssen die gar nicht am Kopf. Das geht alles wunderbar. Und dachte ich, naja, durch die Nase, Kopf aufschrauben, war für mich kein sympathischer Gedanke, aber durch die Nase dachte ich, das ist in Ordnung. Dann bin ich nach Mainz, hatte mehrere Aufklärungsgespräche ärztlicherseits. Und dann haben die mir gesagt, mit der Nase, das wird nichts, wir machen ihren Kopf auf. Wir schneiden da und nehmen ein Stück der Schädelplatte an der Schläfe raus, operieren sie, bauen sie wieder zusammen. Und der nette Arzt, der mir dann gesagt hat, kennt ihr das, diese Aufklärungsgespräche vor den OPs oder vor Eingriffen anderer Art, was alles passieren kann. Also er hat mir gesagt, ich kann blind werden, die Augen können gelähmt werden, kann Gehirnschaden kriegen, es ist ja alles ganz nah am Gehirn. Mein Körper kann gelähmt werden und ich kann sterben. Und dieser junge Mann, der hatte so eine lustige Art, in Anführungszeichen, so ein Festhaltewort. Manche Leute sagen gell. Der sagte immer okay. Und als er dann den Satz sagte, und Sie können auch sterben, okay, dachte ich, nee, finde ich jetzt gar nicht okay. Da ich introvertiert bin und verstehe, dass der Arzt das mir sagen muss, der kennt man, ne? Worst Case und so weiter. Aber wisst ihr was, ich habe einen coolen Mann und ihr habt einen coolen Pastor. Wisst ihr, was der gemacht hat, als wir das Klinikgebäude verlassen haben? Jedes Mal, wenn so ein Gespräch war, dann standen wir neben dem Parkscheinautomat oder irgendwo darum. Und dann hat er gesagt, wir brechen in Jesu Namen. Du wirst nicht blind werden. Du wirst keine Augenmuskellähmung haben. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht. Und das ist eine super Sache. Das ist ein kleiner Tipp, den du dir mitnehmen kannst. Meine OP wurde dann, ein paar Leute wissen das ja, häufig verschoben. Wir haben uns in Geduld geübt. Und weißt du, auf der einen Seite war ich dankbar. Dankbarkeit ist immer ein Schlüssel. Auch wenn Herausforderungen kommen. Weil ich war nicht das Kind, was mit einer Kopfverletzung als Notfall mit dem Hubschrauber gerade kam, was dann meinen OP-Platz bekam. Dann habe ich gerne verzichtet. Bei mir war das nicht schlimm. Das war nichts, was weiter gewachsen ist. Versteht ihr? Es ist natürlich psychisch, macht es dich fertig, wenn du dann da nüchtern einen halben Tag sitzt, nichts trinken darfst, dir die Zunge am Gaumen klebt und du dann gesagt bekommst, sie können wieder nach Hause fahren. Aber ja, man kann das immer so oder so sehen. Und dann am 20.12. kam ich dran. Und danach, jetzt kommt der Moment der Transparenz, sah ich ungefähr so aus. Also der Arzt hat gesagt, Sie sehen danach aus wie ein Boxer nach dem Kampf. Das Auge wird komplett zugeschwollen sein. Sie werden aus dem linken Auge nichts sehen können. Wundern Sie sich nicht. Das, was ich da an der Schläfe habe links, da haben die mit dem Kuli auf meinem Kopf rumgemalt. Hat mir die Ärztin später beim Verbandswechsel erklärt. Da haben die so einen Plan gemacht, was sie da alles mit meinem Knochen und mit meinem Inneren da tun. Und das lustige Kreuz, was ich vorne auf der Stirn habe aus Pflastern, da haben die mir irgend so ein Ding drauf gedrückt, um meinen Kopf zu fixieren, damit ich trotz Narkose und allem natürlich keine unwillkürliche Zuckung habe und die dann irgendwie wie so ein Schraubstock, also ich habe immer noch so einen Eindruckpunkt da oben. Und da habe ich versucht zu lachen. So, es war ein bisschen mühsam, aber ja, es ging. So, drei Kreise, drei Teile, die du hast und die ich habe. Körper, das ist das ER, irgendwie verschluckt. Dein Geist und deine Seele. Der Körper hat gesagt, Das ist ätzend. Der Geist hat gesagt, alles ist gut und die Seele musste sich zwischen einer dieser beiden Botschaften wieder mal entscheiden. Mir ist es dann nach und nach besser gegangen. Ich war Heiligabend zu Hause. Dann habe ich Corona gekriegt, das heißt on top noch diese blöde Infektion. Ich war platzschwach und dann ging es mir besser. Das Auge ist abgeschwollen, ich konnte sehen. Am Anfang habe ich Doppelbilder gesehen. Wir hatten also zwei Kreuze in der Küche an der Wand und zwei Bilder. Und mit der Zeit verschwand das und es wurde, jetzt hängt nur noch ein Kreuz da, es war nur ein paar Tage so. Aber was ich gemerkt habe, als meine Schwäche nachgelassen hat, war, ich sehe schlechter links als vor der Operation. Und das war eine große Enttäuschung für mich und das hat mir Angst gemacht. Und dann kam diese Stimme, die mir gesagt hat, diese Gedanken, die hat mir zum Beispiel gesagt, Iris, du wirst in deinem Leben nie wieder Auto fahren können. Du wirst von jetzt an immer von der Hilfe anderer Leute abhängig sein. Iris, du wirst nie wieder am Computer sehen und arbeiten können. Und ich hatte so ein, zwei Sachen am Computer gemeindemäßig doch versucht zu arbeiten. Und ich konnte das fast gar nicht. Das war für mich eine Erfahrung. Das hätte ich nicht verstanden, hättest du mir das erzählt. Aber da ich es erlebt habe. Andere Gedanken waren, du wirst nie wieder arbeiten können. Du wirst jetzt Frührentnerin. Das war's. 50 Jahre und du sitzt nur noch zu Hause. Musst jeden fragen, du hast keine Zukunft mehr. Deine Situation ist hoffnungslos. Bis zum äußersten Vorschlag, mach doch Schluss. So, das waren die Sachen. Mit dieser Angst bin ich ins Bett und mit dieser Angst bin ich aufgestanden. Jetzt bin ich natürlich seit 35 Jahren Christ und weiß, also ich habe ja den anderen Leuten auch entsprechende Ratschläge gegeben, was man tut. Ich habe noch mehr Bibel gelesen als sonst. Und ich habe mich gefühlt mit dem Wort, ich habe Predigten gehört, aber ich habe mich gefühlt wie ein Eimer, der mit dem Gartenschlauch gefüllt wird, der aber unten ein Riesenloch hat, wo die ganze Geschichte wieder wegläuft. Das hat nicht dauerhaft gehalten. Und ich war sehr verzweifelt, habe meinem Mann ein paar Mal was vorgeheult, der hat mir das Richtige gesagt, meine Söhne haben mich ermutigt, haben für mich gebetet. Also ich hatte die beste Umgebung, die ich hätte haben können. Aber am Ende war es so, ich bin aufgestanden und was machst du, wenn du aufstehst? Du machst die Augen auf. Und im linken Auge war mein Gesichtsfeld eingeschränkt. Das heißt, es gab Teile, die waren schattig, die waren verschwommen. Und wenn du dann guckst, hast du das Gefühl, du hast hier ständig was vor den Augen. Das kann man ganz schwer erklären. Eine Irritation, die du deine ganze wache Zeit über eindeutig vor dir hast. Dann kam der Teufel und hat mich an einen Bruder aus unserer Gemeinde erinnert. Den haben wir mal zum Geburtstag gratuliert. Und in dem Telefonat haben wir gemerkt, er ist depressiv, weil er hatte eine OP vorher und er ist durch die OP blind geworden. Und einer seiner Sätze in dem Telefonat war, das war mein letzter Geburtstag und es war sein letzter Geburtstag. Ich habe mich an einen Film erinnert, den habe ich als 12- oder 13-Jährige gesehen. Da ging es um eine blinde Frau und ich habe mir damals die Augen verbunden, bin im Haus rumgelaufen und habe mir versucht vorzustellen, wie es ist, blind zu sein. Und das ist für mich eine der absolut krassesten, negativsten Vorstellungen, die ich mir geben könnte. So, und am Ende habe ich gespürt, ich bin nicht allein im Schlafzimmer. Also der Bernd, der ist nett, der war auf der anderen Seite. Aber auf meiner Seite, wenn ich die Beine aus dem Bett getan habe, die Augen aufgemacht habe und wieder dieses Ding sehe, jeden Morgen, 50 Jahre war das, ich habe keine Brille und nichts gehabt, mein Leben lang. Und dann war immer dieser Geist, ich kann es wirklich so sagen, er stand neben meinem Bett und hat dafür gesorgt, dass sobald ich wach war, das Negative kam und die Angst geschürt wurde. Ich habe im Verstand gewusst, was gut ist, aber ich habe es nicht richtig hingekriegt, bis ich einen Traum hatte. Und dieser Traum hat mich rausgebracht und hat mir geholfen, die Lügen der Schlange abzulegen und die Wahrheit zu bekennen. Da seht ihr, da unten habe ich die Botschaften, diese Pfeile von der Schlange durchgestrichen und habe die Botschaften vom Himmel durchgelassen. Er hat mir drei Träume gegeben und im zweiten Traum hat Gott mir einen Ausweg geschenkt. Im zweiten Traum möchte ich euch kurz erzählen. Genau, Bibelstelle dazu. Das ist üblich, dass Gott durch Träume redet. Du träumst jede Nacht, auch wenn du dich nicht erinnern kannst, hast du, wenn du einen gesunden Schlaf hast, auch REM-Schlaf. Und wenn du Träume hast, wo du denkst, so ein Mist, das macht keinen Sinn, Lass mich dich ermutigen, ein zweites Mal hinzuschauen und es im Gebet zu Gott zu bringen. Okay, am 13. Januar habe ich geträumt, dass wir während eines Gottesdienstes oder nach einem Gottesdienst Kaleb verloren hatten. Das ist unser jüngster Sohn. Wir suchten ihn verzweifelt. Mein Ehemann hat dann im Traum herausgefunden, wo Kaleb war und mir erklärt, dass er ganz in der Nähe sei, wo eine bestimmte Organisation eine böse Ziege hielt, die Leute in Schach hält und daran hinderte, wieder in Freiheit zu kommen. Das war mein Traum. Hättest du das geträumt, hättest du gedacht, was für ein Mist, habe ich zu spät die Pizza gegessen gestern Abend und hättest es vielleicht ad acta gelegt. Aber ich habe eine Menge gelernt. Wenn du an die Bibel denkst, wenn du geträumt hättest, dass 7 Kühe Kannibalismus betreiben, hättest du das Gleiche gedacht. Ne? 7 magere Kühe, die 7 fette, was habe ich denn? Habe ich einen Horrorfilm geguckt gestern Abend? Warum träumt man sowas? Aber wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass Gott durch dieses abstruse Bild von Kühen, die andere Kühe fressen, eine Botschaft gebracht hat, die ganze Völker vor dem Hungertod bewahrt hat. Und wir wissen, dass Josef Anweisungen bekommen hat, mit Jesus nach Ägypten zu fliehen, weil Herodes die Kinder töten wollte. Der Bernd hat mal im Träumekurs gesagt, wäre Josef Deutscher gewesen, wäre Jesus gestorben, weil der hätte auf den Traum nicht gehört. Versteht ihr? Der wäre nicht nach Ägypten, hätte gedacht, was habe ich denn für einen Mist geträumt? Ein Traum von Gott, wenn er von Gott ist, der kann, es gibt auch andere Träume, der ist wie ein Gleichnis, was nur für dich zugestrickt ist. Der Bäcker im Alten Testament, dem Josef den Traum deutet, 3 Brotkörbe und die Vögel fressen das Brot. Was habe ich denn für einen Mist geträumt? Habe ich mich wieder zu viel ums Essen geschert oder was war das? Nein, es war ein prophetisches Wort oder für den Mundschenk. Wenn du die Gleichnisse von Jesus dir anguckst, sie sind wie die Träume, meistens symbolisch. Und das Coole ist, wenn du lernst, Träume zu verstehen, lernst du auch viel, viel tiefer die Gleichnisse der Bibel zu verstehen. Licht unter dem Scheffel, neuer Wein in alte Schläuche, der Seemann, Unkraut im Acker, der Sauerteig, der verborgene Schatz, die wertvolle Perle, das Fischernetz, das verlorene Schaf, die Arbeiter im Weinberg, die ungleichen Söhne, die bösen Weingärtner, der Feigenbaum, liest das Alte Testament. Unser Freund Hesekiel, der hat ja ein paar abgefahrene Sachen auch als Bilder und Symbole von Gott bekommen. Zacharja, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Seid ihr überzeugt, dass die Bibel voller Symbolsprache ist und dass es helfen könnte, ihr Aufmerksamkeit zu schenken? So, dann saß ich da, dann hatte ich 2 Optionen. Ich dachte, entweder geht es um den Kaleb und er hat irgendwas verbockt und irgendein Problem, oder es ist eine Botschaft für mich. Aufgrund verschiedener Hinweise wusste ich, es ist eine Botschaft für mich, aber der Kaleb hat mir tatsächlich an diesem Morgen geholfen, der hat den Träumekurs auch schon besucht, diesen Traum zu deuten. Und er sagt, Mama, das ist doch ganz einfach, was der Traum sagt. Du hast deinen Heldenmut verloren. Okay, ich fasse es mal zusammen. Es gibt 3 wesentliche Symbole in meinem Traum. Der Kaleb war nicht der Kaleb, sondern wer war Kaleb? Wer kennt die Bibel? Kaleb war ein Riesentöter. Er hat 3 Riesen, 3 Söhne Enaks getötet. 3-mal so viel wie David, von dem wir alle schon gelesen und gehört haben, David und Goliath. Die Bibel sagt von ihm, er hat dem Herrn völlig vertraut. Und er war mit Josua einer von den beiden Kundschaftern, die anders als die anderen 10 gesagt haben, was Gott gesagt hat, ist die Wahrheit. Und wenn Gott was verspricht, dann hält er das auch. Und wenn Gott sagt, wir nehmen das Land ein, dann nehmen wir das Land ein. Die anderen haben gesagt, wir sind wie Heuschrecken und wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Wir werden verlieren. Sie hatten nur Angst. Und da war ich. Ich war Teil des 10 Kundschafter-Teams. Und das hat Gott mir durch den Traum gezeigt. Weil dein bestes Traum-Dictionary ist die Bibel. Und ich habe alles über Kaleb nachgelesen an diesem Morgen. Und je mehr ich in der Bibel gelesen und je länger ich Gott gesucht habe, desto klarer wurde es mir. Die böse Ziege. Die Endzeitrede von Jesus aus Matthäus 24, die Böcke und die Schafe. Und auch ein Symbol für den Satan zum Teil. Satanismus mit Sünde beladen, Ungerechtigkeit, eben nicht zum Herrn gehörend und so weiter. Und das dritte Symbol war mein Ehemann, das war auch nicht mein Mann, sondern das war mein Bräutigam, mein Geistlicher. Und Jesus hat mir gesagt, wie ich meinen Heldenmut zurückbekommen kann. Und Gott hat so tief zu mir geredet durch dieses Bild. Manchmal hilft ein Bild mehr als 1000 Worte. Und zusammen mit diesen Bibelstellen hat Gott mich so stark gemacht, dass ich 3 Dinge getan habe. Ich habe erstens Buße getan, weil ich gemerkt habe, ich habe Gott überhaupt nicht vertraut. Ich habe eigentlich so gehandelt, als wäre Gott ein Lügner, weil ich der Angst so viel Raum gegeben habe. Zweitens habe ich meine Autorität ergriffen und habe der Ziege, dem Feind, die rote Karte gezeigt. Ich habe zum Geist der Angst gesprochen und habe gesagt, es ist jetzt Feierabend, ich werde nicht mehr auf dich hören, du hast keinen Platz mehr in meinem Herzen. Und drittens habe ich den Heiligen Geist neu eingeladen, mich zu erfüllen und habe meiner Seele befohlen, sich dem Geist zu unterordnen. An dem Abend dann, das war ja im Laufe des Vormittags, habe mehrere Stunden mit Gott verbracht in der Zeit und gebetet und die Bibel studiert. Und abends, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich mich neben mein Bett gestellt und habe gesagt, so Teufel, heute Nacht werde ich gut schlafen. Und du brauchst dich nicht hier aufhalten, in meinem Schlafzimmer ist absolutes Verbot für dich. Und ich werde morgen früh nicht mit dir kooperieren, wenn ich wach werde. Und genau so war es. Und dann war dieser ganze Spuk vorbei, weil ich meine Autorität in Jesus ergriffen habe und weil ich dem Geist, der mir Angst machen wollte, der mich von Gott trennen wollte, der mir diese Scheißfrage gestellt hat, die Schlange der Eva gestellt hat, kümmert sich Gott wirklich um mich? Wird das wirklich gut ausgehen? Und was ist dann passiert? 2 Wochen danach, also erstmal hat sich an den Symptomen nichts geändert, habe ich mit Bernd eine Predigt angeguckt auf YouTube und wir spüren beide die Gegenwart Gottes, so wie heute hier im Saal. Und auf einmal löst sich in meinem Gesichtsfeld in Sekunden dieser Schatten auf. Es ist noch ein kleiner Rest in der unteren Ecke da, aber ich bin völlig unbeeinträchtigt, wenn ich jetzt hier, also der Bernd sagte, 16:9 kann ich wieder sehen, 4:3 ist noch, kommt noch. So, das ist mein Punkt heute und ich möchte dich ermutigen, egal ob deine Heilung auf einmal kommt, dann feiere ich das mit dir. Aber wenn es ein Prozess ist, gib nicht auf, lass dich von den Lügen der Schlange nicht beeindrucken, sondern vertraue dem Wort Gottes und lasst uns doch gemeinsam ein Lied singen. Ich habe die Melanie gebeten, ein Oldie aus der Kiste zu kramen. Du bist der Gott, der mich heilt. Wer kennt das noch von ganz früher? Okay. Und das ist einfach unser Bekenntnis. Und ich lade euch ein, dass wir das mitsingen. Ich weiß nicht, ob wir den Text haben. Wenn nicht, es ist ein ganz kurzer Text, den kannst du auch schnell mitsingen. Aber vorher möchte ich uns einladen, ein Gebet der Hingabe zu sprechen, bevor wir in das Singen des Textes reingehen. Steht doch alle mit mir auf. Und hey, wenn du nicht weißt, wo du hinkommst, wenn du stirbst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Er ist deinen Tod am Kreuz gestorben und er hat deine Fehler, deine Sünde, deinen Dreck getragen. Und er bietet dir Vergebung und Versöhnung mit Gott an. Und wenn du das willst, dann sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und am Kreuz meine Schuld und meine Krankheit getragen hast. Ich danke dir so sehr, dass du für mich gelitten hast und an meiner Stelle gestorben bist. Bitte vergib mir meine Lebensschuld und nimm mich heute an als dein Kind. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, ist der nette junge Mann im blauen Hemd gerne für dich da, um dir was zu schenken und um dich einfach zu segnen. Und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Lied jetzt 2-3 Mal singen und dass du das zu deinem Bekenntnis machst. Du bist der Gott, der mich heilt. Amen.